Ich kann mit diesem Dokument das Land nicht verlassen. Ich darf nicht wählen, ich darf nicht heiraten. Ich darf arbeiten und ich durfte damit meinen Führerschein machen.
Tika sitzt in Friedrichshain in einem Café, in dem sie mal gearbeitet hat. Sie hat ihre Dokumente in einem dicken Ordner mitgebracht und hält den Aufenthaltstitel in der Hand. Er wurde ihr aus humanitären Gründen gegeben und er ist das einzige offizielle, echte Dokument, das sie besitzt. Als Baby wurde sie mit gefälschten Papieren von ihrem Adoptivvater nach Deutschland gebracht. Mit dabei war wohl auch eine nepalesische Frau, die sich als ihre Mutter ausgegeben hat. Offiziell in Deutschland adoptiert wurde sie aber nie. Deshalb ist sie nicht Deutsche, nicht Nepalesin und auch nicht staatenlos. Sie fällt durch jedes gesetzliche Raster und wird um die halbe Welt reisen müssen, um zu beweisen, wer sie wirklich ist. Tika ist heute 24 Jahre alt. Eine junge Frau mit tiefschwarzen, langen Haaren und brauner Haut. Wie viele Junge trägt sie Hochwasserhosen und weiße Socken, dazu eine schwarze Lederjacke. So ein bisschen wie in den 80ern damals. Wenn sie über ihre Geschichte spricht, dann macht sie das mit Bedacht. Oft schaut sie kurz weg, Richtung Boden oder Himmel, als würde sie dort die Begriffe suchen, die am besten beschreiben, was sie sagen möchte.
Es gab diese Momente auf jeden Fall, Momente, in denen ich mich hilflos gefühlt habe und vor allem auch unverstanden, weil ich für diese Situation nichts kann. Ich habe diese Entscheidung nicht getroffen und ich bin jetzt aber diejenige, die die Suppe quasi auslöffeln muss.
Bis sie 10 Jahre alt ist, hat sie einen Kinderausweis, der mit den Informationen der vermutlich in Nepal gefälschten Geburtsurkunde ausgestellt wurde. Dann fliegt das auf und die Eltern geraten in Erklärungsnot.
Sie haben es mir so gut es geht versucht zu erklären, wie man das einem 11-jährigen Kind halt erklärt und gesagt, dass da manche Dinge halt nicht ganz richtig gelaufen sind und dass sich darum aber gekümmert wird und dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss und dass sich das auch noch regeln wird.
Es klärt sich aber nicht und es passiert etwas, das schier unglaublich scheint. Tika lebt jahrelang ohne gültigen Ausweis. Warum die Behörden nicht handeln oder warum die Adoptiveltern es nicht schaffen, Tika offiziell zu adoptieren, lässt sich für Tika nicht mehr nachvollziehen. Die Eltern kann man dazu nicht mehr befragen. Ein neuer Personalausweis oder Pass wird auf jeden Fall nicht mehr gemacht. Für die Familie bedeutet das damals, im Urlaub werden ab da nur noch Orte angesteuert, für die man keine Grenze passieren muss. Als Tika 16 Jahre alt ist, immer noch ohne gültigen Ausweis, wird sie bei einer Kursfahrt nach Auschwitz kontrolliert.
Das war auch mit einer der schlimmsten Momente in meinem Leben. Der Busfahrer machte dann halt eine Ansage, es war irgendwann 3 Uhr nachts und sagte halt, bitte, liebe Schüler, liebe Lehrerin, einmal alle aufwachen, die Bundespolizei würde gerne Ausweiskontrolle durchführen. Und mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich wusste nicht, was ich machen sollte in dem Moment und habe der Bundespolizistin ganz selbstverständlich mein abgelaufenes Ausweisdokument hingehalten und habe mir dann eine Ausrede ausgedacht und habe gesagt, ja, meine Mama hat die irgendwie nebeneinander gelegt und ich habe aus Versehen den falschen gegriffen.
Mithilfe einer Anwältin erhält Tika mit 20 Jahren einen Aufenthaltstitel. Er wird ihr aus humanitären Gründen ausgestellt. Das bedeutet, sie darf befristet hierbleiben, Deutschland aber in der Zeit nicht verlassen. Dass der Fall von Tika ein besonderer Einzelfall ist, bestätigen auch das Landesamt für Einwanderung und Oda Jentsch, Anwältin für Aufenthaltsrecht. Sie hat mit den Behörden geklärt, wie Tika ihre Identität nachweisen kann. Es gibt einen Weg, aber
dazu muss sie halt in das Land zurückkehren, was ihr Herkunftsland ist, das sie aber überhaupt nicht kennt, muss sich mit den Behörden dort in Verbindung setzen, muss dafür sorgen, dass sie ihre Unterlagen bekommt. Sie muss sich mit ihrer Familie eventuell in Verbindung setzen, falls das überhaupt möglich ist.
Also mit den biologischen Eltern, die sie, soweit Tika weiß, damals erst in einem Heim abgegeben und dann verkauft haben an ihre deutschen Adoptiveltern, die nach dem ersten leiblichen Kind kein weiteres mehr bekommen konnten.
Ja, also es ist schon ein besonders schwieriger Fall, weil sie ja als Minderjährige hergekommen ist und ist aber jetzt spätestens im Erwachsenenalter verpflichtet, ihre Dokumente vorzulegen und das sozusagen zu sortieren, was niemand sonst für sie gemacht hat. Und das ist halt besonders schwierig.
Auslandsadoptionen gibt es immer weniger. Das hat vor allem auch mit der fortschrittlichen Reproduktionsmedizin zu tun. Sprich, Kinderwünsche können öfter erfüllt werden. Die adoptierten Kinder, die aber in den 80ern und 90ern nach Deutschland gebracht wurden, sind heute erwachsen und gehen nicht selten der Frage nach, ob bei ihrer Adoption damals alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Das sagt Melanie Kleins. Sie wurde selbst als Baby illegal in Peru adoptiert und unterstützt heute als Coach andere Adoptierte bei ihrer Herkunftsforschung.
Wenn man dann in die Herkunftsländer geht und auf Herkunftssuche ist, gibt es leider immer wieder die Geschichten der leiblichen Eltern und auch die Geschichten der vermittelnden Personen, die hinterher sagen, die Adoptionen waren nicht legal.
Statistiken dazu fehlen. Erfahrungswerte und Einzelstudien lassen vermuten, dass bei einem nicht unbedeutenden Teil aller Auslandsadoptionen Geld geflossen ist oder Dokumente frisiert wurden, wie Kleins sagt. Sie fordert Aufklärung.
Ich hätte gerne eine unabhängige Kommission, die mal alle Adoptionen, speziell die Auslandsadoptionen, untersucht und mal dem nachgeht, wie die Adoptionen in den einzelnen Herkunftsländern durchgeführt worden sind, beziehungsweise wie die Kinder hierher gekommen sind.
Kleins will eine Aufarbeitung im großen Stil und wirft den Behörden vor, damals nicht genau hingeschaut zu haben und nun die Fehler von damals unter den Teppich zu kehren. Das Bundesfamilienministerium antwortet auf eine Anfrage zu möglichen Betroffenen in Deutschland so.
Der Bundesregierung liegen insgesamt keine aussagekräftigen Zahlen zu illegalen Adoptionen vor. In erster Linie bestehen potenziell Risiken für illegale Adoptionspraktiken bei sogenannten Privatadoptionen.
Diese illegalen Praktiken sollten mit dem sogenannten Haager Adoptionsübereinkommen von 1993 verhindert werden. In Kraft getreten ist das Übereinkommen in Deutschland allerdings erst nach 2002. Und verboten wurden unbegleitete Auslandsadoptionen sogar erst vor 2 Jahren. Auf die Frage, ob es eine offizielle Stelle gibt, an die sich illegal Adoptierte in Deutschland wenden können, wenn es um die Klärung ihrer Herkunft oder Identität geht, heißt es aus dem Bundesfamilienministerium:
Nein.
In Friedrichshain in einer WG sitzt die 24-jährige Tika zusammen mit Freundinnen auf einem großen, flauschigen, weißen Teppich. Es wird über Flyer und Sticker gesprochen, die sie entwerfen, um Spenden zu sammeln für Tikas Reise.
Wir können gerne TikTok noch hinzufügen, das ist jetzt erstmal auf Instagram. Und halt auch die Pressemitteilung, wo man sich.
Um endlich einen Pass, eine Identität und eine Staatsangehörigkeit zu kriegen, muss sie nach Nepal fliegen. Kostenpunkt für 2 Personen inklusive Flug, Unterkunft, Dolmetscher, Anwaltskosten und so weiter: 25.000 Euro.
Die letzte Spende ist 14 Tage her und wir sind aktuell bei 2.425 Euro.
Wenn sie das Geld zusammen hat, kriegt sie einen zeitlich befristeten Pass aus Deutschland und kann fliegen. Sie hofft, dass sie es dann irgendwie durch den Behördendschungel in Nepal schafft und vor Ort nachweisen kann, wer sie wirklich ist.
Der Worst Case wäre einfach, dass ich aus Nepal ohne Dokumente zurückkomme, dass ich weiter in diesem Nichtssein schwebe. Nicht Deutsche, nicht Nepalesin. Ja, ich glaube, das wäre so der Worst Case.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.